Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Pia Behmer am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
Wasserstoff hat einen doppelten Effekt. Er kann zum einen dem Klimaschutz wirklich nutzen und zum anderen der Industrie und damit auch den Arbeitsplätzen.
Das sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze über Wasserstoff als Energieträger. Das Bundeskabinett will heute nach langen Gesprächen eine Wasserstoffstrategie verabschieden. Darüber sprechen wir gleich. Die Corona-Krise hat der Umwelt gut getan, heißt es. Etwa sind in den vergangenen Monaten die CO2-Emissionen zurückgegangen. So erfolgreich das klingt, ist es aber dann doch nicht. Warum? Das erklären wir gleich. Bei der Farm to Fork, also vom Hof auf den Tisch Strategie der EU, geht es um den Schutz unserer Artenvielfalt und um ein nachhaltiges Lebensmittelsystem. Unter anderem soll der Einsatz von Pestiziden bis 2030 halbiert werden. Warum brauchen wir das eigentlich? Die Frage stellen wir dem Pestizid-Aktionsnetzwerk. Fast 15.000 Puten sollen in ein Dorf in Brandenburg einziehen. Die Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich gegen die geplante Massentierhaltung in der Nachbarschaft. Auch dazu gleich mehr. Und was soll man jetzt in der Corona-Krise beachten, wenn man in Aktien investiert? Darum geht es heute in unserem Verbrauchertipp. Kaum noch Flüge, brachliegende Industrie, geringerer Verbrauch von Öl und Benzin. Das alles hat seit Ende Februar zu einem Rückgang von Schadstoffemissionen in der Atmosphäre geführt. Klimaschützer bekamen so ungewollt Hilfe durch ein Virus. Lockdown und Shutdown taten ihr Übriges. Doch mittlerweile hat sich Ernüchterung breit gemacht. Denn auch wenn wir in den vergangenen Monaten weniger CO2 in die Luft geblasen haben, ist das nur ein trügerischer Erfolg. Was den Klimaschutz angeht, ist es eigentlich gar keiner, berichtet Guido Meyer.
Mehr als 3 Monate Corona liegen hinter uns. Und auch wenn man es kaum glauben mag, die Krise hatte auch ihr Gutes. Denn wenn sich fast der komplette Planet im Shutdown befindet, gehen die Emissionen zurück. In diesem Jahr dürften etwa 8% weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre geschleudert werden als im vergangenen Jahr.
Dieser Rückgang, der ist natürlich gewaltig. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs,
betont Mujib Latif. Der Kieler Meteorologe ist Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums, einem Wissenschaftsverband von 25 Forschungsinstituten. Dieser starke Rückgang wird nun wahrscheinlich dazu führen, dass Deutschland die selbst gesteckten Klimaziele für dieses Jahr erreicht. Ein unverhoffter Erfolg.
Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch ohne Corona geklappt hätte. Wir hatten 2019 schon einen ziemlichen Rückgang bei den CO2-Emissionen bei uns in Deutschland.
Im Rahmen des europäischen Emissionshandels war der Preis für eine Tonne CO2 im vergangenen Jahr stark gestiegen auf mehr als 20 Euro pro Tonne Kohlendioxidausstoß.
Das war einer der Gründe, warum wir letztes Jahr über 50 Millionen Tonnen CO2 einsparen konnten. Und dadurch kam das 40%-Ziel wieder in greifbare Nähe und jetzt mit Corona werden wir es wohl auf jeden Fall schaffen.
40% weniger CO2 als 1990, so das offizielle Klimaziel. Auf Corona-Krisen umgerechnet heißt das, dies entspreche einem jährlichen Virusausbruch mitsamt seiner Folgen.
Das kann man dadurch verdeutlichen, dass wir jedes Jahr den Ausstoß von CO2 in dieser Größenordnung senken müssten, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das heißt ja auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und das alles ohne eine Corona-Krise.
Spätestens im nächsten Jahr könnten sich Politik und Industrie nicht mehr auf die unbeabsichtigten Folgen einer Virusausbreitung verlassen, kritisiert auch Felix Kreuzig, Professor für nachhaltige Stadtökonomie an der TU Berlin.
Der Punkt ist, dass die Reduktionen, die wir jetzt haben, ja keine strukturellen sind. Die sind ja hervorgerufen, dass wir alle zu Hause eingeschlossen wurden. Das Wichtige sind die strukturellen Veränderungen und sind nicht die Covid-bedingten Einschränkungen.
Trotz globalen Shutdowns also gibt es derzeit so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre wie noch nie. Und das liegt an der Langlebigkeit dieses Treibhausgases, an der langen Verweildauer von CO2 in der Luft.
Wenn wir Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen, dann muss es ja irgendwie wieder rausgehen. Das CO2 muss über die natürlichen Senken aufgenommen werden und das sind die Weltmeere und die Pflanzen und das dauert einfach seine Zeit und deswegen haben wir heute schon ein CO2-Gehalt in der Luft. Es würde vermutlich schon jetzt Jahrtausende dauern, bis der sich wieder normalisiert hätte.
Trotz Rückgangs des Schadstoffausstoßes in den Monaten März, April und Mai also, ist die Belastung der Atmosphäre mit Kohlendioxid Kohlendioxid insgesamt weiter gestiegen, weil immer noch mehr hinzukommt, als abgebaut wird.
Klimaschutz ist sowas wie eine Badewanne, wo die CO2-Emissionen einlaufen. Wenn wir jetzt einen kleinen Rückgang haben, dann laufen die gerade mal ein klein bisschen langsamer ein, aber wir drohen trotzdem, die Badewanne zu überfluten.
8% weniger Schadstoffausstoß, global übers Jahr gerechnet. Das hatte vorher kein Land der Welt mit noch so vielen Maßnahmen gegen den Klimawandel aus eigener Kraft erreicht. Aber
der CO2-Ausstoß wird 2021 mindestens das Niveau von 2019 wieder erreichen. Es kann auch langsamer gehen.
Aber das dann ohne Corona, dafür mit strukturellen Änderungen.
Die Corona-Krise führt nur zu einem vorübergehenden Erfolg im Klimaschutz. Das war ein Bericht von Guido Meyer. Weniger Pestizide, weniger Düngemittel, weniger Antibiotika und mehr ökologische Landwirtschaft. Die EU hat so einiges vor mit ihrer Strategie Farm to Fork, also vom Hof auf den Tisch. Diese Woche haben sich die Agrar- und Fischereiminister der EU online getroffen, um erste Gedanken zur Strategie auszutauschen. Das Ziel ist der Schutz unserer Artenvielfalt und ein nachhaltiges Lebensmittelsystem. Zur Strategie gehört auch, dass der Einsatz von Pestiziden bis 2030 die Hälfte reduziert werden soll. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Susanne Smolker vom Pestizidaktionsnetzwerk sprechen. Ich habe sie gefragt, warum wir eine so starke Reduktion von Pestiziden überhaupt brauchen, wenn die Qualität auch von Lebensmitteln ohne Biosiegel doch gesichert zu sein scheint.
Es geht ja nicht nur um die Lebensmittelqualität für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es geht darum, dass es wichtig ist, zukünftige Generationen die Möglichkeit zu gewähren, überhaupt nachhaltig Landwirtschaft betreiben zu können. Wir haben dramatische Umwelteffekte durch den Einsatz von chemischen Pestiziden in der Landwirtschaft. Wenn ich nur darauf blicke, auf die wichtige Bestäuberleistung von Insekten, nicht nur von Honigbienen, gerade von Wildbienen und anderen Bestäuberinsekten, da müssen wir berücksichtigen, dass ungefähr 84% aller Anbaukulturen in Europa von dieser Bestäuberleistung abhängig ist. Und wir sehen andererseits, dass zum Beispiel in Deutschland in den letzten 30 Jahren allein die Biomasse von Fluginsekten um über 75% zurückgegangen ist. Und das in Schutzgebieten. Wir haben also einen eklatanten Schwund an Artenvielfalt und auch an Bestäuberinsekten und auch an natürlichen Antagonisten zu den Schädlingen auf dem Feld, also den Nützlingen. Wir müssen wirklich die landwirtschaftlichen Flächen einbinden in ein Konzept, wie wir Artenvielfalt schützen können und fördern.
Jetzt möchte die EU innerhalb von 10 Jahren den Einsatz von Pestiziden um 50% reduzieren. Sehen Sie einen sinnvollen Fahrplan zu diesem Ziel?
Das ist der allererste Fahrplan, den wir sehen. Also das Ziel, die Abhängigkeit der Landwirtschaft von Pestiziden zu reduzieren und Reduktionsmaßnahmen zu implementieren, das gibt es bereits seit 2009 im Pestizidrecht. Wir haben zum Beispiel auch die Förderung von Bioanbau auch zum Beispiel in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stehen. Das Problem war bislang, dass es niemals eine Zahl gab, also eine klare Reduktionszahl mit einem konkreten Zeitplan. Das ist jetzt erstmalig in der Farm-to-Fork-Strategie von der Kommission reingeschrieben worden und das begrüßen wir sehr.
Wenn wir uns jetzt das Pestizid Glyphosat anschauen, da gibt es konventionelle Landwirte, die sagen, andere Mittel seien viel giftiger.
Ja, das sehen wir auch so. Das ist grundsätzlich ein Problem, dass wir immer wieder das Problem haben im chemischen Pflanzenschutz, dass der Teufel mit einem Gebelzebub ausgetrieben wird. Also die Abkehr von Glyphosat, der Ersatz mit anderen chemischen Mitteln, halten wir nicht für zielführend. Wir müssen wirklich über eine Agrarwende nachdenken und das bedeutet auch, dass es andere Maßnahmen gibt, wie man zum Beispiel Unkrautkontrolle machen kann. Es gibt Landwirte, die zeigen anderen Landwirten, wie das geht und es funktioniert auch. Und natürlich müssen die Landwirte unterstützt werden, auch finanziell, für diese Umstellung. Es ist also ganz wichtig, die Farm-to-Fork-Strategie zu verknüpfen mit der Debatte um die gemeinsame Agrarpolitik.
Was sind das für Konzepte, die Alternativen zu herkömmlichen Mitteln wären?
Ja, es ist natürlich erstmal die mechanische Unkrautkontrolle, die man da nennen kann. Es ist aber auch so, dass man mit einer effektiven Fruchtfolge und bestimmten sequentiellen Anbauverfahren den Druck von Wildkräutern reduzieren kann. Wir brauchen aber im Feld bzw. am Feld auch Wildkräuter. Zum Beispiel mit Blühstreifen, damit Insekten, Vögel und anderes Getier und auch die entsprechende Ackerbegleitflora eine Chance hat. Also wir müssen eine Auflockerung haben dieser großen Ackerflächen mit entsprechenden Blühflächen und entsprechenden Hecken etc. Und das sieht auch die Strategie vor.
Sagt Susanne Smolka vom Pestizid-Aktionsnetzwerk. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ein Dorf wehrt sich gegen Massentierhaltung. Reitwein liegt tief im Osten der Republik, im Oderbruch an der polnischen Grenze. Viele Anwohnerinnen und Anwohner protestieren gegen eine Putenmastanlage. Eigentlich war klar, die Anlage sollte nicht kommen. Jetzt wollen die Behörden die Anlage anscheinend doch genehmigen. Die Anwohner sind entsetzt, weil ihre Region so zu einem Hotspot der Fleischindustrie werden könnte. Dazu kommt die Sorge, dass laut Robert-Koch-Institut und Virologen die Massentierhaltung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Zoonosen fördere und damit ein Herd für weitere Pandemien sein könnte. Unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, berichtet.
Ich möchte nicht diese Massentierhaltung, das ist Tierquälerei.
Wir möchten keine dieser Viecher in unserem Dorf haben, weil es stinkt.
Muss nie sein.
Etwa 150 Anwohnerinnen und Anwohner haben sich am vergangenen Wochenende auf dem Dorfplatz in Reitwein versammelt, um gegen eine Putenmastanlage zu protestieren. Die Menschen befürchten Gestank, Lärmbelästigung und ein Ende der dörflichen Idylle, wenn künftig am Rand des 400-Seelendorfes etwa 15.000 Puten gehalten werden.
Wir gehen von der Tierfabrik aus, weil es ist weder deklariert als Bioanlage noch als Fairmastanlage, sondern eine ganz stinknormale Putenmastanlage. Massentierhaltung, wie wir sie überall finden,
sagt der parteilose Bürgermeister Detlef Schieberle. Reitwein hätte keine Vorteile durch die Anlage, weder Arbeitsplätze noch Steuereinnahmen. Aber die Nachteile seien nicht nur für Reitwein, sondern auch für den Oderbruch, also die gesamte Region, immens.
Ich befürchte, dass das diesem Ort ganz schlecht zu Gesicht steht und negative Auswirkungen auf die Menschen hier hat.
Denn die Stelle der alten Rinder-LPG, einem früheren realsozialistischen landwirtschaftlichen Vorzeigebetrieb, in den die Puten später gehalten werden sollen, liegen gerade einmal 250 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt.
Geräusche, also Lärmemissionen, dann haben wir die Geruchsemissionen, die hier dann wabern. Und im schlimmsten Fall haben wir multiresistente Keime, die von hier rausgehen und dann unmittelbaren Einfluss auf die umliegenden Häuser nehmen.
Zudem beginnt hinter dem Zaun der künftigen Massentierhaltung ein Natura 2000 Vogelschutzgebiet. Alles Gründe, weshalb die Gemeindevertretung die Anlage vehement ablehnt, erklärt Johannes Große-Darrelmann. Er ist der Vorsitzende des Bauausschusses im Gemeinderat. Der Betreiber, die Landwirtschaft Golzo GmbH, wolle laut Antragsunterlagen exakt 14.920 Puten einstellen und mästen. Das sei keine zufällige Zahl, sondern mache es dem Betreiber einfacher, eine Ausbaugenehmigung zu erhalten, vermutet Baurechtsanwalt Große-Darrelmann.
15.000 ist die Grenze. Hier bei der Putenmastanlage sind wir genau an der Grenze zwischen einem baurechtlichen Genehmigungsverfahren und einem emissionsschutzrechtlichen Verfahren.
Hinsichtlich der Auflagen beim Betrieb einer Massentierhaltung mache das einen eklatanten Unterschied. Der Betreiber könne so die Umweltverträglichkeitsprüfung umgehen, so Darrelmann weiter. Das Ganze soll in alten Ställen aus DDR-Zeiten geschehen, ein gängiges Verfahren, denn die Anlagen dürfen dann weiter genutzt werden, wenn sie bereits zu DDR-Zeiten landwirtschaftlich genutzt und genehmigt wurden.
Er macht erstmal nichts Illegales, aber er macht dann was Illegales, wenn er erhebliche Belastungen, die von dieser Anlage ausgehen, verschweigt und der Genehmigungsbehörde nicht mitteilt.
Große-Darrelmann vermutet, dass an Reitwein künftig nicht nur tausende Puten gehalten werden sollen. Er habe Informationen, so Große-Darrelmann weiter, dass Geflügelmist aus anderen Betriebsanlagen des Betreibers möglicherweise künftig in Reitwein eingelagert werden könnten. Ob es stimmt? Gerne hätten wir dazu mit dem Geschäftsführer Detlef Brauer der Landwirtschaft Golzo GmbH gesprochen, dem Betreiber der künftigen Putenmastanlage. Doch auf eine Anfrage mit konkreten Fragen wurde nicht reagiert. Der Landkreis Märkisch-Oderland will nun nach einer etwa dreijährigen Prüfung, wie es heißt, die Anlage genehmigen. So zumindest formulierte es kürzlich Sprecher Thomas Behrendt gegenüber dem RBB.
In Abwägung all dieser Stellungnahmen und Beteiligungen der öffentlichen Träger konnte festgestellt werden, dass das Bauvorhaben gegen kein Gesetz verstößt. Und in dem Sinne wird jetzt die Baugenehmigung derzeit erteilt.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Hälfte der Einwohner in einer Unterschriftenaktion gegen die Anlage gestimmt, die Gemeindevertretung Reitwein, die im Vorhaben eine Absage erteilt hat, sorgt die Entscheidung des Landkreises unter den Anwohnern für Unmut. Gerne hätten wir daher auch mit den Verantwortlichen des Landkreises Märkisch-Oderland gesprochen. Aber auch hier blieb eine Anfrage des Deutschlandfunks unbeantwortet. Noch habe man nichts Schriftliches in den Händen, sagt der Reitweiner Bürgermeister Detlef Schieberle. Sollte es allerdings eine Genehmigung der Putenmastanlage geben, werde man dagegen vorgehen und rechtliche Schritte einlegen.
Christoph Richter über ein Dorf in Brandenburg, das sich gegen eine Putenmastanlage wehrt. Er könnte der Ersatz für Erdöl oder Kohle sein. Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Es hat etwas gedauert, bis die Bundesregierung eine entsprechende Strategie vorgelegt hat. Heute will das Bundeskabinett diese Wasserstoffstrategie verabschieden. Unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers ist uns jetzt zugeschaltet und weiß mehr. Herr Gers, warum gilt Wasserstoff als klimafreundlicher im Vergleich zu anderen Energieträgern?
Nun, Frau Behme, bei seiner Benutzung entsteht kein CO2, wird kein CO2 freigesetzt, anders als bei fossilen Brennstoffen. Und wenn man Wasserstoff aus erneuerbarem Strom durch Elektrolyse herstellt, auch bei der Produktion nicht. Zum Zweiten, wir wissen, wenn wir bis 2050 klimaneutral werden wollen, als Deutschland, als Gesamtnation, das sind ja weniger als 30 Jahre, die uns da bleiben, dann reicht es nicht, sich jetzt nur auf den Strom zu verlassen. Wir brauchen auch einen anderen gasförmigen oder auch flüssigen Energieträger. Und das ist eben der Wasserstoff als Ersatzalternative Nummer eins. Und da setzt die Bundesregierung jetzt an mit ihrer Strategie, die sie heute Vormittag verabschiedet hat. Deutschland soll nicht mehr und nicht weniger als weltweit die Nummer eins bei der Wasserstofftechnologie werden. Und um dahin zu kommen, braucht es jetzt den wichtigen Schritt, das sogenannte Henne-Ei-Problem zu überwinden. Das heißt, wir haben im Moment zu wenig Wasserstoff auf dem Markt, weil es zu wenig Anwendungen, also Nachfrage gibt. Und es gibt zu wenig Anwendungen, weil es wiederum zu wenig Wasserstoff gibt auf dem Markt. Deshalb, so Umweltministerin Schulze, soll jetzt mit staatlicher Förderung Großanlagenbau betrieben werden.
In welchen Bereichen kann Wasserstoff denn eingesetzt werden?
Nun, es gibt viele Anwendungen. Man kann ihn einsetzen als Treibstoff, vor allem da, wo batterieelektrische Antriebe, also zum Beispiel im Luftverkehr, viel zu schwer wären. Wir reden aber vor allem beim Verkehr von LKWs, von Zügen. Es gibt ja in Deutschland schon erste Triebwagen, die mit Brennstoffzellen fahren. Vor allem geht es aber darum, große Teile der Industrie CO2-frei zu machen, also die Stahlindustrie ohne Koks, die Chemieindustrie ohne den Einsatz von Erdgas, Frau Behme. Und da rede ich wirklich von gigantischen Mengen an Wasserstoff, die dafür notwendig werden. Die werden wir in Deutschland mit Bordmitteln, um es mal so auszudrücken, auch nicht herstellen können. Um mal eine Vorstellung zu geben, Deutschland will mit dieser Strategie bis 2030 Wasserstofferzeugungsanlagen in einer Leistung von 5 Gigawatt herstellen. Und diese Anlagen dürften dann im Jahr 2030 vielleicht gerade mal ein Siebtel des dann erwarteten Bedarfs abdecken. Das heißt, wir bleiben auch im Wasserstoffzeitalter ein Energieimportland, so wie jetzt bei Öl, Kohle oder Gas.
Bis sich die Bundesregierung auf diese Strategie geeinigt hatte, hat es ja eine Zeit gedauert. Gibt es da im Hintergrund doch unterschiedliche Ansichten zum Wasserstoff?
In der Tat, die gab es, Frau Behme. Es ist monatelang um diese Strategie gerungen worden. Es ging einmal um die Menge, die man mit dieser Strategie erstmal produzieren will. Also 5 Gigawatt, sagte ich ja gerade, sollen es bis 2030 sein. Die SPD wollte das Doppelte. Ein Problem ist dann, woher soll man den Strom dafür nehmen? Denn Sinn macht diese ganze Wasserstoffstrategie natürlich nur, wenn man den Wasserstoff mit erneuerbarem Strom produziert. Und nun wollen wir ja bis 2030 auch 65% Anteil Erneuerbare im Stromsektor haben. Also wenn da jetzt plötzlich Riesenmengen für die Produktion von grünem Wasserstoff benötigt werden, dann muss man die Frage stellen, schaffen wir dann auch noch die 65% beim Strom? Ein anderer Streitpunkt, soll nur grüner Wasserstoff gefördert werden oder auch Wasserstoff, der nicht ganz so grün ist, weil er aus Erdgas hergestellt wird. Und es gab die Frage, wozu wollen wir denn den knappen Wasserstoff einsetzen? Also zum Beispiel auch über im Verkehr im Pkw-Bereich oder nicht. Und da gab es etliche Hakeleien, die jetzt aber offenkundig behoben sind.
Sagt Hauptstadtkorrespondent Theo Gers. Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Covid-19-Pandemie hat auch an den Aktienmärkten deutliche Spuren hinterlassen. Wer mit Aktien für das Alter vorsorgen will, schaut mit Sorge auf das Auf und Ab an den Märkten, das aktuell noch heftiger scheint als ohnehin. Was also sollte man jetzt beachten, wenn man in Aktien investiert? Dazu der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes.
Aktiensparen sollte ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge sein. Das versuchen Finanzexperten seit Jahren, den als Aktienmuffeln bekannten Deutschen nahezubringen. Denn wenn die Zinsen niedrig sind, dann können Aktien zumindest etwas Rendite bringen. Das aber ist eine schwierige Botschaft, wenn erst vor wenigen Wochen ein Crash die Aktienkurse deutlich fallen ließ. Wenn man mit Aktien fürs Alter sparen wolle, dann sollte man eine langfristige Perspektive einnehmen, erklärt Christian Kahler, Aktienstratege der DZ-Bank.
Die Corona-Krise ist natürlich jetzt schlimm und es wird auch noch schlimm bleiben. Aber eben auf Sicht von 5 oder 10 Jahren ist es nicht so entscheidend, sondern da ist natürlich wichtig, wo dann die Unternehmen in 5 oder 10 Jahren stehen werden.
Wer in Aktien investiere, der müsse in solchen Phasen gute Nerven haben, sagt Nils Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man kann nämlich die zukünftige Börsenentwicklung gar nicht voraussehen und muss eben, wenn man sich für diese Strategie entscheidet, mit Aktien auch langfristig vorzusorgen und zu sparen, diese aktuellen Phasen einfach aussitzen. Das wird sich auf lange Sicht alles wieder einspielen und es wird dann auch wieder neue Höchststände geben.
Allerdings sollten Anleger einige Grundsätze bei der Aktienanlage beachten. Wer nur eine kleine Summe sparen kann, der sollte sich für breit streuende ETFs, also Indexfonds wie etwa den MSCI World oder MSCI All Countries entscheiden. Damit hält man dann, wenn auch kleine, Anteile an 1.500 bzw. 2.500 Unternehmen weltweit. Damit ist das Risiko also breit verteilt. Um dieses Risiko weiter zu minimieren, empfiehlt Nauhauser.
Man muss ja nicht jetzt gleich mit 300 Euro im Monat fürs Alter sparen in den ETF. Man kann das ja auch aufteilen und kann eben sagen, ein Teil geht in Cash, also relativ sicher, aber zu Nullzinsen angelegt. Ein Teil geht in den Aktienmarkt. Vielleicht kann ein anderer Teil auch in offene Immobilienfonds gehen oder ein bisschen Gold dazu mischen. Das hängt dann von den individuellen Möglichkeiten ab.
In Einzelaktien zu investieren, das ist jedoch gerade Kleinanlegern nicht unbedingt anzuraten, sagt Christian Kahler von der DZ-Bank. Man müsse sich dann nämlich schon intensiv mit den Unternehmen beschäftigen, in die man investieren wolle.
Wenn man jetzt nicht den ganzen Tag Zeit hat, sich darum zu kümmern, und ich unterstelle mal, dass die wenigsten auch Zeit haben oder Interesse haben und auch gerne jetzt den Unternehmen folgen, ist es wahrscheinlich wirklich sinnvoller, da in Fonds zu investieren. Und das ist schon möglich ab kleinsten Summen. Das heißt, auch Sparpläne sind möglich ab 25 Euro oder mehr dann eben im Monat. Und ich glaube, das ist eine ideale Möglichkeit, da eben auch sich mit dem Thema mal zu beschäftigen.
Sparpläne haben nämlich einen großen Vorteil. In guten Zeiten erhält man zwar weniger Anteile an einem Indexfonds, in schlechten, wenn die Kurse also gefallen sind, dafür aber mehr. Und deshalb zahlt es sich auf Dauer aus, auch in schlechten Zeiten weiter zu sparen. So haben sich ja auch die Kurse seit dem Crash von Anfang März schon wieder deutlich erholt. Man sollte nur auf eines achten. Wenn man das Geld als Altersvorsorge benötigt, sollte man den Ausstieg aus den Aktien gut planen, damit man nicht in einer Crashphase verkaufen muss.
Das war der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes. Den Verbrauchertipp können Sie auch nachhören auf dlf.de und in unserer Audiotheks-App. Und damit endet unsere heutige Umwelt- und Verbrauchersendung. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend begrüßt Sie am Mikrofon Martin Sagatta in den Informationen am Mittag. Da wird es unter anderem um den Besuch von Außenminister Heiko Maas in Israel gehen. Für Sie am Mikrofon war Pia Behme. Vielen Dank fürs Zuhören.